In dieser Folge spreche ich mit Corbinian Salvenmoser. Corbinian ist Assistant Manager bei uns im Team bei Radial und hat bereits zuvor mannigfaltige Erfahrungen im Private Equity Umfeld und in der Beratung sammeln dürfen. Und eins sei gesagt, Corbinian ist der wahrscheinlich reflektierteste 24-Jährige und eine der jüngsten Führungskräfte, die man sich vorstellen kann. Seid gespannt auf sehr, sehr persönliche Einblicke, viele Lehren, die ihr ziehen könnt und auf spannende Projektinsights aus dem Software-as-a-Service-Umfeld. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Herzlich willkommen, Corby.
Vielen Dank, es freut mich, dass ich hier sein darf.
Jetzt haben wir uns im Vorgespräch schon wieder köstlich amüsiert. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir die Story nachher noch auspacken, wie du mir da erzählt hast. Aber vielleicht starten wir mal mit deiner noch sehr, sehr jungen Historie rein. International Business an der Munich Business School, das ein oder andere Praktikum in Beratung und Private Equity. Hol die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz ab, was du so getrieben hast.
Ja, sehr gerne. Vielleicht fange ich mal vor Corona an. Ich bin ja in Kufstein aufgewachsen in Österreich. Bin dann vor Corona habe ich meinen Abschluss in Kufstein gemacht, habe die Matura dort absolviert und bin dann an der Munich Business School gelandet, habe dort International Business studiert, wo ich auch dich kennengelernt habe, habe in dem Rahmen dann auch meine ersten Praktikas gemacht, sprich mein erster Stopp war im M&A-Bereich bei der European Dental Group, habe da bei einem Buy-and-Build-Konzept gearbeitet und unterstützt und bin dann als nächste Station zu Max Bock Capital Partners, einem PE hier in München gekommen, habe dort im Investment-Team unterstützt und bin dann zu Radial gekommen und seither bei Radial meinen Weg gegangen.
Ja, das kann man so ausdrücken. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Das war auf jeden Fall die Turbo-Karriere, würde ich mal sagen, die auch wohl verdient war. Vielleicht gehen wir aber inhaltlich mal ein bisschen rein. Also wie du gerade gesagt hast, wir wurden ja im April 2022 gegründet. Du bist dann im Herbst 2022 schon dazugekommen. Das heißt, ob das damals schon ein Unternehmen war, bin ich mir nicht so sicher. War noch ein bisschen chaotischer alles und weniger strukturiert, aber war, glaube ich, eine gute Zeit mit einzusteigen, weil wir uns ja in vielen Bereichen dann einfach mal auch ausprobiert haben, uns vorgekämpft haben in viele Bereiche, gerade die ganzen Datenprojekte und so weiter. Und bei dir hat sich ja auch so eine Spezialisierung rund um das ganze Thema SaaS gebildet, also Software-as-a-Service-Unternehmen, wo wir sehr, sehr viele Projekte machen, sowohl reporting-seitig im Buy-and-Build-Umfeld und auch im Financial-Due-Diligence-Umfeld. Wie kam es, warum findest du Software-as-a-Service so spannend?
Ich glaube, wo dieses Interesse herkommt, ist einfach, dass ich sehr, sehr früh jetzt auch bei den Projekten, die wir gehabt haben, gesehen haben, dass da eine riesen Nachfrage ist nach diesen ganzen SaaS-Themen. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass viele unserer Kunden, heißt die ganzen PEs dieser Welt, die wir so begleiten, einfach sehr, sehr viel in SaaS investieren. Und gerade für PEs ist SaaS ein sehr, sehr attraktiver Bereich zu investieren, weil du einfach wiederkehrende Softwareumsätze hast, die du super planen kannst. Du hast eine sehr, sehr starke Kundenbindung. Kannst, sage ich mal, auch von Cashflow-seitig bist du super, super flexibel, kannst du super planen. Und diese ganze Planbarkeit und auch, sage ich mal, vom Produkt selber ist es, glaube ich, auch wenn man sich dann anguckt in so einem Verkaufsprozess, dass die Multiples von so Softwareunternehmen auch oftmals deutlich höher sind und auch, sage ich mal, das Potenzial, was in solchen Unternehmen dann steckt, auch für einen nächsten Investor auch oftmals, sage ich mal, sehr greifbar sind, ja. Sprich Whitespace-Analysen, dass man sich anschaut, wie viel Potenzial steckt noch in unseren Produkten, im Upselling, im Cross-Selling und so weiter. Das heißt, an sich ist sag ich mal, das Konzept von SaaS etwas, was ich mir sehr, sehr verinnerlicht habe und was für mich auch einfach sehr viel Sinn ergibt. Und dadurch, dass wir auch diese Nachfrage am Markt sehen, habe ich mich dann entschieden, mich da intensiv damit zu beschäftigen und auch speziell diese Projekte an mich heranzuziehen, um da auch einfach die Erfahrung zu sammeln.
Mhm. Vielleicht gehen wir mal auf ein paar so Herausforderungen in den Projekten ein, die wir im SaaS-Umfeld so hatten. Also vielleicht Stichwort Datenmengen, Datenqualität und solche Geschichten. Was waren die wesentlichen 2, 3 Herausforderungen, die du wahrgenommen hast und wie haben wir sie am Ende gelöst in den Projekten?
Ja, das erste Thema, was mir direkt kommt, ist das Thema Datenqualität oder Datenverfügbarkeit. Sprich, einfach zum Beispiel, um einen Snowball aufzusetzen, brauchst du ja irgendwie eine Vertragsdatenbank oder du brauchst Abrechnungsdaten über einen Rechnungslauf. Das heißt, diese Daten müssen gepflegt werden, damit am Ende auch ein MAA oder ein ARA rauskommt, der Sinn ergibt. Und in vielen Fällen sehen wir nach wie vor, dass diese Daten teilweise nicht gepflegt sind oder teilweise auch nicht verfügbar sind. Sprich, da geht es dann auch viel in das Thema Abgrenzung von Umsätzen, die korrekten Zeitperioden von so Verträgen abbilden in den Systemen. Das sind super viele, viele Themen, die wir da dann aufdecken, wenn wir einmal in die Datenbank reinschauen und dann auch sehen, wo wir ran müssen. Und wie löst man das? Entweder man muss in die Datenbank selber hineingehen, oder, und das machen wir auch sehr, sehr viel in Projekten, dadurch, dass wir sehr viel mit Power BI und auch auf den Datenbanken oder sozusagen so zwischen Datenbanken arbeiten, dann dort Logiken bauen, wo wir eben diese ganzen Datenbereinigungen durchführen, um die Daten, die sozusagen in den Quellsystemen liegen, dann auch auswertbar zu machen.
Klingt auf jeden Fall komplex und ich weiß es ja auch aus erster Hand, dass das sehr, sehr komplex sein kann. Zu der Komplexität kommt ja meistens noch die Zeitkomponente hinzu. Ja, jetzt da in so einem Exit-Prozess einfach mal zu sagen, sorry, Jungs und Mädels, das dauert jetzt 4 Wochen länger, tun uns leid, das ist schwierig. Generell im Private-Equity-Umfeld ist, glaube ich, das Timing sehr, sehr schwierig und wir haben, glaube ich, gemeinsam auch einige Projekte durchlebt, wo Zeit dann eng wurde. Was waren so deine Learnings aus dem Thema Zeit, Management und wie hast du das für dich auch irgendwo gemanagt?
Ich glaube, das Thema Zeitmanagement und auch Expectation Management gegenüber dem Kunden ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um erfolgreich so ein Projekt abzuschließen und auch zur Zufriedenheit des Kunden abzuschließen. Was ich da einfach gelernt habe, auch in diesen Projekten, ist, dass man im Vorhinein eigentlich definieren muss und auch die Daten kennen muss, wenn wir jetzt wirklich schauen, wie lange benötigt es, diese Daten aufzubereiten, ein Thema Exit ready zu machen oder so einen Exit durchzuführen. Das heißt, super viel Arbeit geht eigentlich in die Vorbereitung hinein. Und die Vorbereitung ist entsprechend für mich eigentlich der wichtigste Faktor, um dann auch das Expectation Management dem Kunden gegenüber auch möglich zu machen. Und an sich, wir wissen alle, dass gerade auf Live-Deals super viel Druck ist. Und auch da für mich immer das Credo, man muss den Kunden abholen, man muss transparent sein, man muss schauen, dass man dem Kunden jegliche Angst und Sorgen nimmt, dass dieses Projekt möglicherweise nicht funktioniert oder dass da noch irgendwas kommt, was unvorhergesehen ist. Das heißt, es ist auf der einen Seite dem Kunden die Sorge nehmen und den Kunden abholen, aber auf der anderen Seite auch vorausschauend denken und vorausschauend fahren in dem Projekt. Weil nur so kannst du auch, und es gibt auf jedem Projekt gibt's irgendwelche Hiccups oder es kommt irgendwas, was man so vielleicht auch nicht erwartet hätte in der Zeitschiene, dass man die so gut es geht vorausschauen kann und entsprechend dann auch abfedern.
Jetzt muss ich ja fairerweise eine Lanze für dich brechen, weil du ja nicht derjenige bist, der dann sagt, ich habe jetzt um 18.30 Uhr Feierabend. So, natürlich ist es jetzt nicht immer so, ja, muss man ja auch ganz klar sagen, aber du bist ja schon einer, der dann extrem durchbeißt, also wenn es drauf ankommt. Ja, woher kommt das? Was glaubst du, was dich immer antreibt, am Ende halt zu deliveren?
Für mich ist das ist wirklich eine intrinsische Motivation, die ich glaube schon in sehr jungen Jahren sich auch gezeigt hat und ich auch von meinen Eltern immer wieder das Feedback bekommen habe, dass ich auch schon als Kleinkind immer, da war immer Vollgas drin. Also es ist, und das ist auch so ein bisschen, wonach ich lebe. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Also ich mache keine halben Sachen und das lebe ich vor allem in meinem Job, dass ich auf diesen Projekten alles gebe, was geht. Und das bedeutet dann entsprechend auch, dass wenn ich diese heute Nacht noch was rausschicke, dann sitze ich halt bis 2 oder 3 Uhr nachts und dann mache ich das fertig. Und dann ist es so. Es ist, wie gesagt, das ist mein persönlicher Anspruch. Das ist auch nicht, dass jemand anderer mir sagt, du musst jetzt bis 3 Uhr nachts sitzen, sondern ich sage zu mir selber, ich sitze jetzt bis 3 Uhr nachts.
Zum Glück hast du das gesagt, ja, nicht, dass die Leute jetzt sonst was denken. Ja.
Nein, also wie gesagt, das ist kein externer Druck, sondern das ist meine eigene Motivation, zu sagen, ich möchte das fertig machen. Und ich glaube, es ist auch einfach der Anspruch an die Qualität und der Anspruch, den Kundenerwartungen gerecht zu werden. Und das bedeutet in dem Fall auch einfach, die Extrameile zu gehen. In dem Fall. Und genau, für mich ist das auch, ja, ich mache das dann einfach. Und das ist dann auch in Ordnung.
Ja, man muss ja fairerweise auch sagen, ich glaube, du bist jetzt mit 24 die jüngste Führungskraft mit Abstand, die es bei uns gibt. Also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn jemand mit 24 Assistant Manager ist, ja, bei uns und quasi Projektleiter. Ich glaube, viele unserer Kunden wissen gar nicht, dass du erst 24 bist. Ja, jetzt wissen sie es. Spielt ja auch keine Rolle, das Alter am Ende. Am Ende spielt die Kompetenz eine Rolle. Aber was mir ja schon auffällt, dadurch, dass wir auch immer viel extrem eng zusammengearbeitet haben, wenn halt jemand den Willen hat, sich durch so Dinge durchzubeißen und sich da auch reinzuhängen, dann fliegen ihm natürlich auch mehr Dinge zu. Ja, das eine ist dann zu sagen, mir fliegt auch mehr Arbeit dazu und da habe ich keinen Bock drauf. Und das andere ist aber halt zu sagen, ich habe dann so ein viel krasseres Exposure auch gegenüber Kunden, Kommunikation, die ich schon in so frühen Jahren dann selber mache, wo ich dann natürlich als Projektleiter auch sage, ich lasse den jetzt laufen, weil der das einfach super macht, dass du natürlich dann zum einen durch die Arbeitsstunden, die du investierst und zum anderen aber auch die Tätigkeiten, die daraus resultieren, natürlich exponentiell schneller lernst als andere Personen im Vergleich. Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass du dann einige Situationen schon jung managen musstest, die vielleicht auch nicht so einfach waren. Es gibt in jeder Firma auch mal Mandanten, die nicht so happy sind oder wo die Erwartungen dann überhoch sind. Wie hast du dich solchen Situationen gestellt oder was waren da so die Learnings aus den ersten Interaktionen?
Ja, ich glaube speziell, wenn man auf die schwierigen Situationen oder auf die schwierigen Projekte eingeht, dann ist es, wie du schon angesprochen hast, es ist erstmal ein riesiges Exposure. Du wirst da wirklich reingeschmissen und du musst dich zurechtfinden. Und ich glaube, das ist auch nicht meine Erwartungshaltung, dass jeder dem dann auch gewappnet ist, aber ich, auch in diesen Situationen musst du versuchen, immer, auch wenn du emotional wirst oder auch, wie soll ich sagen, dann ängstlich wirst oder dann Sorgen bekommst, dass du schaust, wieder aus dieser Emotionalität rauszukommen. Und du musst in einer gewissen Weise eine gewisse Objektivität beibehalten, auch in diesen Situationen. Und ich finde das super wichtig und das habe ich auch gelernt und auch in Zusammenarbeit mit dir oder auch wie du in den Projekten bist und agierst, auch sehr, sehr viel von dir gelernt und das entsprechend auch auf mich angewendet. Sprich, auch in schwierigen Situationen mit Kunden nicht sich wegdrehen und meinen, okay, dieses Problem löst sich schon irgendwie von selber, sondern mehr oder weniger dem Sturm ins Auge schauen. Und wenn es ein Anruf beim Kunden ist, um ihn abzuholen, um zu fragen, hey, was ist jetzt das Thema? Wie können wir das am besten lösen? Das ist das eine. Das andere ist, auch dieses Blame-Gaming nicht zu spielen. Also das Schlimmste, was ich immer finde, wenn man dann anfängt, irgendjemanden anderen für Probleme verantwortlich zu machen, die eigentlich bei einem selber liegen. Und wenn ich jetzt Projektleiter bin, dann liegt am Ende des Tages die Verantwortung bei mir. Auch wenn vielleicht ein Mitarbeiter oder jemand anderes einen Fehler gemacht hat, dann wäre das meine Verantwortung gewesen, diesen Fehler zu erkennen, bevor es zum Beispiel an Kunden rausgeht. Das heißt, auch da finde ich ganz wichtig, zu der Verantwortung zu stehen und sich hinzustellen, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber dann auch nicht auf diesem Fehler rumzureiten, sondern nach vorne gerichtet zu schauen und zu sagen, hey, wie können wir das jetzt schnellstmöglich fixen? Und ich glaube, für die Kunden ist es am wichtigsten, die wollen zum Ziel kommen, und die wollen aber auf diesem Weg immer abgeholt sein und die möchten sich wohlfühlen mit einem. Und deswegen finde ich es einfach super wichtig, mit den Kunden noch intensiver in dem Kontakt zu sein, wenn solche Situationen aufkommen, dass irgendwas nicht passt.
Ich glaube, da sind ganz, ganz viele wichtige Lehren drin. Ja, also ich bin immer wieder beeindruckt, was man, sage ich mal, von dir mit 24 so hört. Ne? Das ist also zum einen, wenn es ein Problem gibt, ins Auge des Sturms und nicht hoffen, dass es irgendwie von selber besser wird. Ja, und ich glaube, die zweite wichtige Lehre ist, diese, wenn ich es paraphrasieren darf, diese schwierigen Momente einfach als Chance zu sehen.
Ja.
Ja, in dem Moment, wo es unangenehm wird, in dem Moment, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe, wachse ich in der Regel. Und es fühlt sich in dem jeweiligen Moment vielleicht nicht toll an, aber dadurch, dass es sich nicht toll anfühlt, lerne ich dazu. Ja, und wenn ich halt immer nur das mache, wo ich mich wohlfühle oder nicht irgendwie mal aus der Komfortzone raustrete, werde ich mich persönlich auch nicht weiterentwickeln. Und ich bin persönlich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass ein ganz, ganz tiefer Lebenssinn darin liegt, persönlich zu wachsen als Mensch. Und wenn man das nicht tut, dann ist es, glaube ich, verdammt langweilig. Ja, also von dem her sind da, glaube ich, sehr, sehr viele Lehren drin. Und du hast ja im Prinzip durch die Blume jetzt auch gesagt, dass dich die schwierigsten Projekte wahrscheinlich am weitesten gebracht haben oder geformt haben.
Absolut. Die schwierigsten Projekte sind die Projekte, wo ich am meisten gelernt habe und wo ich am Ende, weil ich weiß, dass ich auch in diesen Situationen mein Bestes gegeben habe, egal wie dann der Output ist, natürlich, wir wollen immer das Beste, den besten Output schaffen und es gibt keinen, das ist der Standard und das ist die Erwartungshaltung auch an uns selber und auch an mich selber, das Beste zu liefern. Und wie gesagt, gerade in solchen Projekten ist einfach die Lernkurve am allerstärksten. Und das dann wiederum auch mitzunehmen für die nächsten Projekte, um solche Situationen auch zu vermeiden, sind, glaube ich, die Lehren, die ich da immer draus ziehe. Auch in Zusammenarbeit und mit den Projekten, die wir zusammen gemacht haben.
Ja, nee, ist also super, super lehrreiches Material, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht gerade im ähnlichen Alter sind oder sich in die Richtung von so einem Beruf entwickeln möchten. Ich glaube, das sind tatsächlich einfach die Key Driver, ja. Und was anderes müssen wir die Leute auch nicht erzählen, ja. Du brauchst halt ein bisschen Drive und Power. Du brauchst irgendwo ein Interesse, Gas zu geben. Du brauchst eine intrinsische Motivation. Du brauchst irgendwo einen Qualitätsanspruch an dich. Du brauchst gute Kommunikationsfähigkeiten und du musst halt einfach offen dafür sein, dass es auch mal unangenehm wird und aber währenddessen wissen, okay, das bringt mich jetzt irgendwo wieder ein Stück weiter, ja. Und dann hast du sage ich mal, halt eine Turbo-Karriere und bist halt wie du dann mit 24 irgendwie schon Führungskraft in so einem Unternehmen, ja. Und das jetzt nicht, weil wir irgendwie ein kleines Unternehmen sind oder sonst was. Du könntest doch bei einer Big Four sofort als Führungskraft theoretisch tätig werden, ja. Also das muss man auch mal ganz offen sagen. So, jetzt hast du ja nicht nur bei uns gearbeitet, sondern auch währenddessen noch ein Leben, ja, auch wenn es in ein paar Nächten vielleicht nicht so gezeigt hat, die es leider hier gab, aber so ist es halt manchmal in dem Bereich. Ich schmeiß mal ein paar Sachen rein, die mir auch so hängen geblieben sind aus unseren Gesprächen in den letzten paar Jahren. Warst viel in Indien, warst viel in den USA, hast meine Farm renoviert, hast deine Großeltern gepflegt während dem Studium und während dem Lockdown. Was waren da so wesentliche Prägungen für dich oder was hast du aus diesen Erfahrungen, also Reisen in ferne Länder, Pflege deiner Großeltern und so Sachen, was hast du da mitgenommen?
Ich glaube, das geht auch wieder so ein bisschen zurück, was du auch vorher gesagt hast, auch mal aus der Komfortzone rauszugehen und Sachen zu erleben und Sachen zu machen, die man sonst so nicht machen würde. Erstes Beispiel, wie du angesprochen hast, Indien. Indien war für mich schon immer, seitdem ich ein kleines Kind bin, eigentlich ein sehr, sehr faszinierendes Land. Ich war auch durch meine Eltern geprägt, dass ich schon sehr, sehr früh auch nach Indien reisen durfte. Und ich war dann mit 18, 19 war ich dann knapp ein halbes Jahr in Indien und habe bei einer NGO gearbeitet und war dann auch dort auf mich alleine gestellt und musste ja meine Wege gehen und die Erfahrungen machen, sowohl positiv als auch negativ. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mich das total aus meiner Komfortzone genommen hat, aber es war eine Erfahrung, die ich so hier, wenn ich jetzt hier in München bin oder zu Hause bei meinen Eltern, hätte ich die nie gehabt. Und auch das, diese Erfahrungen, Persönlichkeiten zu treffen, andere Kulturen kennenzulernen, das bringt mich persönlich so viel weiter. Auch dann, und wie gesagt, das lässt sich ja dann wieder auf ganz andere Dinge auch anwenden. Ja, wenn ich gerade auf der persönlichen Ebene, was auch für unseren Job extrem wichtig ist, habe ich da super viel gelernt. Wenn wir darüber sprechen, dass ich, oder worüber wir davor gesprochen hatten, über meine Großeltern, das war zum Beispiel eine Situation, die mich sehr aus meiner Komfortzone herausgenommen hat. Aber wo ich mich spezifisch dazu entschieden habe, ich bin jetzt hier in München, und um die Zuhörer vielleicht ganz kurz abzuholen, von der Zeitschiene her, wie das war, ich war in Indien, habe dort gearbeitet, das war Ende 2019, wahrscheinlich so Oktober, November, und war dann im März 2020 wieder in München.
Pünktlich zum Lockdown.
Genau, pünktlich zum Lockdown, und ich hatte ja ganz, ganz andere Pläne. Ich wollte eigentlich nach London studieren und dann dort Karriere machen, und dann kam eben der Lockdown. Und meine.
Du hattest ja ein richtig krasses Abi, ne? Oder Matura.
Ja.
Was?
Ja. Ja,
also du hättest dann jede Uni theoretisch gehen können.
Ich hätte die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Aber wie gesagt, es kam dann ganz anders. Ich bin zurückgekommen, es war wirklich ein Tag oder zwei Tage, bevor der Lockdown kam, und meine Großeltern wohnten damals in München, und ich hatte schon immer eine sehr gute Beziehung zu meinen Großeltern, deswegen dachte ich mir, ich bleibe bei denen ein paar Tage. Und aus diesen paar Tagen wurden tatsächlich, ich glaube, 2,5 oder 3 Jahre, wo ich mehr oder weniger, sage ich mal, von einem Enkel dann auch immer mehr zu einem Pfleger wurde. Aber das war nicht, weil mich jemand dazu genötigt hat oder gesagt hat, du bist jetzt hier, deswegen pflege dich jetzt um deine Großeltern, sondern weil es meine Entscheidung war. Und weil ich gesagt habe, das, was mir meine Großeltern auch in meiner Kindheit gegeben haben, das möchte ich ihnen auch irgendwo zurückgeben. Und natürlich war das eine sehr schwierige Zeit. Ich meine, ich war Student, habe dann nebenbei meine ersten Praktikas gemacht, aber dann kamen halt einfach sehr, sehr viele Situationen, wo, ich meine, ich hatte mein Großvater, der war dann sehr auf mich angewiesen, der musste dann 3-mal die Woche um 5:30 Uhr morgens zur Dialyse gebracht werden. Wir hatten 5 oder 6 Notfälle mit Krankenhausaufenthalten und teilweise, dass er dann auch selber nicht mehr aufs Klo gehen konnte, so Sachen, ja, und dann bist du halt wirklich, wirst du dann zum Vollzeitpfleger. Und dann war auch nicht für diese Zeit auch nicht mehr viel anderes möglich. Also so ein bisschen dieses Studentenleben habe ich tatsächlich verpasst in gewisser Weise. Aber ich will es auch nicht missen, weil ich glaube, genau diese Zeit bei meinen Großeltern hat mich auch wieder geformt und weitergebracht. Und auch, ich glaube, in diesem Prozess von dem Jugendlichen auch dann zum Erwachsenen werden, war das für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und genau solche Themen habe ich aktiv gemacht, weil ich das wollte. Und da kommen wir jetzt eben wieder zurück zum Thema Komfortzone raus. Genau dort habe ich meine Erfahrungen und auch meine Lehren gezogen.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Lehre, die da drin steckt, dass einen Verantwortung weiterbringt und dass Verantwortung was ganz, ganz Positives ist. Ja, das denke ich mir als Unternehmer auch oft. Ja, viele Menschen wollen ja keine Verantwortung für irgendwas übernehmen, weil ja die Gefahr bestehen könnte, dass selbstverschuldet irgendwas nicht richtig läuft. Ja, Stichwort Ego hat Angst, dass es sterben muss. Ja, aber ich finde, wenn du das irgendwo so ein bisschen anders siehst und sagst, Verantwortung ist eigentlich das, was mich richtig weiterbringt. Ja, und wir haben jetzt hier mittlerweile auch Verantwortung irgendwie für 25 Existenzen, ja, stark wachsend. Natürlich lässt sich das mal unruhig schlafen, aber was das am Ende mit deiner Persönlichkeitsentwicklung macht, und da komme ich wieder zurück auf meine Hypothese, dass meines Erachtens das Leben dann lebenswert ist, wenn ich persönlich wachsen kann und mich weiterentwickeln kann, dann ist halt auch das ein Turbocharger, um irgendwo eigene Erfahrungen zu machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Erfahrung, wie du die gemacht hast, dass die, glaube ich, auch den Blick auf viele Dinge ändert. Ne? Was ist wirklich wichtig im Leben? Was brauche ich jetzt materiell, irgendwas Unnötiges? Ja, vielleicht schaust du auch ein Instagram-Feed gar nicht durch, weil du dir denkst, den ganzen Rotz, der da gepostet wird, den brauche ich überhaupt nicht. Also ich glaube, da kriegt man einen sehr, sehr gesunden Blick aufs Leben allgemein. Deswegen, und das merkt man dir ja auch an, dass dich das, glaube ich, stark geerdet und geprägt hat. Ja.
Das auf jeden Fall.
Und das bringt mich auf die nächste Frage, eine Sache habe ich noch, Indien. Ja, jetzt fällt es mir gerade ein, warum wir so uns so köstlich amüsiert haben. Jetzt kannst du dir aussuchen, in welchem Detail gerade du die Story erzählst.
Also um die Zuhörer hier abzuholen, worüber wir uns unterhalten haben. Es sind viele Sachen in Indien passiert, muss ich ganz offen sagen. Ich muss auch wirklich sagen, Indien war die Zeit, wo ich mich am freisten gefühlt habe. Entsprechend habe ich mich auch teilweise so verhalten und ich bin auch nicht auf alles stolz, muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, ich war in Indien, ich habe gesagt, einerseits, du mietest dir jetzt so ein Motorrad und du fährst einfach rum und dann mietest du dir ein Auto und dann fährst du durch Indien durch. Für mich war das immer so eine Challenge, da hier und dahin zu fahren und Sachen zu erleben. Und wie das halt so ist, wenn man nicht mit den indischen Straßenverkehrsregeln bemannt ist, dass man eben auch gewisse Vergehen hat. Und leider Gottes es war nicht das einzige Vergehen, aber wir wollen jetzt nicht auf alles eingehen. Aber ich glaube, das eine, was man sagen kann und darf, ist, dass ich, ja, leider Gottes über eine rote Ampel gefahren bin und vielleicht auch aus meiner Sicht, es war sehr, sehr naiv, gerade weil es eine Zeit war, wo die Polizei auch sehr auf der Hut war und geschaut hat und auf der gegenüberliegenden Seite von dieser Kreuzung, wo ich drüber gefahren bin, stand natürlich die Polizei, entsprechend wurde ich da rausgezogen und musste dann leider einen halben Tag in einem indischen Gefängnis verbringen.
In der Zelle mit vielen anderen, ne?
Ja, es war leider keine Einzelzelle und es war auch nicht der Wartebereich, sondern es war so eine Sammelzelle. Und ich glaube, es war eine der schlimmsten Erfahrungen, aber auch eine der Erfahrungen, weißt du, wenn du dann irgendwann mal 80 bist und dann deinen Enkelkindern erzählen kannst, ich saß da mal. Dann ist es auch eine lustige Geschichte. Und ja. Am Ende war das jetzt, es war natürlich keine Straftat und es war halt eine Ordnungswidrigkeit. Aber es, ich hatte leider kein Cash dabei, um die Strafe zu zahlen. Entsprechend haben die mich da eingebuchtet. Für einen halben Tag durfte dann einen Anruf tätigen. Es war natürlich auch, die Organisation, bei der ich gearbeitet habe, die haben sich natürlich auch gefreut, als die den Anruf erhalten haben. Aber wie gesagt, es hat dann alles gepasst. Ich wurde dann abgeholt, habe es gezahlt und durfte dann auch wieder nach Hause. Das heißt, es war...
Was hat es denn gekostet?
Du, am Ende waren das, glaube ich, umgerechnet irgendwie 20 Euro.
20 Euro.
Oder 25 Euro. Also das war jetzt nicht die Welt. Das kann man nicht mit unseren Bußgeldern hier vergleichen. Aber dafür die Erfahrung gemacht.
Mhm. Gut, dann wissen die Zuhörer auch, dass wir keine indischen polizeilichen Führungszeugnisse einsammeln, ja, bevor wir jemanden einstellen. Das Deutsche war zumindest sauber.
Das Deutsche ist und war sauber.
Sehr gut, sehr gut. Genau, vielleicht noch eine Sache. Dadurch, dass es dir ja, vielleicht falsch ausgedrückt, aber damit es dir nicht langweilig wird, hast du noch entschieden, den US Certified Public Accountant jetzt anzugehen. Ist da so die, also das US-CPA-Examen, quasi das WP-Steuerberater-Examen in den USA, was ist da so die Motivation dahinter?
Ich glaube, die Motivation kommt daher, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ein Wirtschaftsprüfer einfach ein sehr, sehr anerkannter Titel ist, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und auch wenn jetzt nicht mein Plan ist, in die Prüfung zu gehen an sich, glaube ich schon, auch gerade in dem Bereich, was wir machen, dass das schon nochmal ein Credential ist, was uns auch super hilft, bei den Kunden. Und wenn wir auch ein bisschen nach vorne schauen, dann haben wir ja auch große Pläne in den USA, dort zu expandieren, dort unsere Dienstleistungen anzubieten. Dann sehe ich das nur als Vorteil, wenn man dann auch als US-CPA es vorlegen kann und auch dort sagen kann, hey, guck mal, das haben wir auch. Das, glaube ich, ist schon ein wichtiges Credential. Mhm. Und hilft natürlich auch dann auch mal die Möglichkeit zu haben, mal ein Projekt dann auch dort zu machen.
Ja, und ich glaube, es ist ja fachlich, also Wolf und ich haben den ja auch gemacht und es ist, glaube ich, fachlich irgendwo jetzt ja auch nicht so weit weg von dem, was hier auch relevant ist. Ja. Also gerade wenn du dir IFRS anguckst und US GAAP, ich meine, da sind die Bemühungen ja stark, das immer stärker anzugleichen, ja, mit den neuen Standards, und faktisch ist US GAAP und IFRS auch nicht mehr weit auseinander. Das heißt, du eignest dir natürlich gerade accounting-technisch eigentlich das komplette IFRS indirekt mit an. Was ich auch spannend fand, man wiederholt ja auch nochmal so diese ganzen volkswirtschaftlichen Themen, ja, irgendwie Preiselastizitäten der Nachfrage und solche Geschichten. Das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht mehr unbedingt so eins zu eins auf der Pfanne hatte, nach ein paar Jahren im Berufsleben. Also ich glaube, es sind alles Themen, die man nochmal auffrischt. Ja. Und klar, und dann lernst du natürlich so, dass das ich sage mal, das BGB der USA ein bisschen kennen und das ganze Steuerrecht. Also es war für mich irgendwo, also da habe ich das Buch damals aufgeschlagen und dachte mir, ich gucke gerade irgendwie in Hieroglyphen in Ägypten. Ja, ich habe gar nichts verstanden. Aber irgendwie kommt man dann doch rein, und wie du sagst, mit unseren Expansionsplänen passt es natürlich sehr, sehr gut. Und ich weiß es jetzt auch aus den ersten Gesprächen mit US-Investoren und so, dass du halt mit einem CPA einfach ganz anders anerkannt wirst. Ja, wieso sollten die sonst irgendeinem Deutschen zuhören, der jetzt gerade zufällig in Los Angeles rumspringt und mit dir quatschen will? Ja, also von dem her, glaube ich, ist das eine sehr, sehr coole Entscheidung, aber es ist natürlich auch wieder ein Opfer, was du fairerweise bringst. Ich meine, wir unterstützen das natürlich finanziell und auch wenn Zeit dafür benötigt wird in Einrichtungen, aber es ist ja natürlich schon nochmal ein 12-Monats-Projekt, was richtig reinhaut, ne?
Klar, das ist eine Mammutaufgabe neben den ganzen Projekten her, und es ist auch ganz fairerweise, es stockt es auch immer mal wieder. Also es ist nicht so, dass das jetzt so geschmeidig durchläuft neben allem her, aber auch da wieder kommt einfach der Wille, dass man sagt, ich will das, und dann schaffe ich es auch. Und dann muss man sich da auch mal reinbeißen und das dann durchziehen. Aber das, wie gesagt, ich glaube immer, das, was man auch reinsteckt, egal ob das die Projekte sind, ob das jetzt für den CPA ist, das kommt auch irgendwo wieder raus. Mhm. Und das sehen wir ja auch auf den Projekten.
Ja, ja. Nee, super. Letzter Punkt, vielleicht so nach vorne geblickt in die nächsten Jahre. Wir entwickeln ja jetzt mit euch, sage ich mal, jungen Führungskräften hier schon Pläne, wo es mal hingehen könnte, was so der eigene Case, das eigene Produkt sein könnte, was natürlich bei dir irgendwo das Thema Software as a Service ist, sowohl Financial Due Diligence-seitig als auch im Rahmen von Reporting-Controlling-Projekten, als auch im Value Creation im Kontext. Wo denkst du, geht die Reise für dich hin bei Radial?
Ich glaube, so wie ich es aktuell wahrnehme und wie so die letzten 2 Jahre oder inzwischen 3 Jahre gelaufen sind, dass es mit dieser Pace weitergehen wird. Ich werde weiter diese Projekte im SaaS-Bereich, ob es jetzt Exit-Themen sind, Due Diligence oder auch Reporting- und Controlling-Projekte übernehmen, begleiten. Ich möchte da noch anfangen. Und das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, auch im Team immer mehr diese SaaS-Expertise zu festigen über Schulungen und diesen offenen Wissensaustausch. Weil ich meine, ich bin ja auch nicht jemand, der mit SaaS-Wissen geboren wurde, sondern ich musste mir das jetzt auch über die ganzen Projekte aneignen, und ich bin auch ein ganz großer Verfechter. Learning on the job ist das beste Lernen. Das heißt, das, was ich jetzt so in den ganzen Projekten gelernt habe, möchte ich auch weitergeben, weil nur so kann ich ja am Ende auch dann skalieren auf den Projekten und dann auch mehrere Leute mit ins Boot holen. Und ich glaube, das ist so, fühle ich für mich so die Aufgabe, das im Team zu festigen, die SaaS-Expertise weiter aufzubauen bei uns in der Firma. da mehr Projekte zu machen und dann eben stetig dann die nächsten Schritte zu gehen und dann auch wirklich kann ich mich gut sehen, in ein paar Jahren dann auch so diesen Bereich auch irgendwo zu führen und dann auch das Team von meiner Seite auch einfach komplett zu führen.
Ja, und da Global Head of SaaS sozusagen, ja, da wollen wir hin, da arbeiten wir auch drauf hin. Wir haben jetzt ja auch nicht die allerkleinsten Pläne, muss man fairerweise sagen, da können wir die Zuhörer wann anders mal noch abholen. aber ich sehe das auch so und das ist, denke ich, auch so eine Message jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade die ein bisschen jünger sind. Ich glaube, wenn du zum richtigen Zeitpunkt jetzt in so einem Unternehmen wie bei uns dabei bist, dann wird das eine sehr, sehr spannende Karriere und ich glaube mit unendlichen Wachstumschancen, weil die Positionen halt noch nicht besetzt sind.
Ja.
Ja, und deswegen kann ich nur noch mal unterstreichen, wenn man, glaube ich, das richtige Umfeld findet für sich, so wie du es jetzt getan hast und auch hoffentlich, ja, das Leben kann immer mal anders spielen und das ist auch fair, aber durchziehen wirst, dann glaube ich, gibt es halt wahnsinnige Wachstumschancen. Ja.
Ja.
So, Corby, jetzt haben wir von Gefängnisaufenthalt bis SaaS einmal alles durchbesprochen, was dich so umtreibt. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten oder mir mitteilen möchtest?
Ich glaube, einfach was für mich persönlich sowohl on the job, aber auch im privaten Leben einfach ganz super wichtig ist, ist den Leuten immer auf Augenhöhe entgegenkommen, bodenständig bleiben und die Motivation, die man hat, nutzen und auch diesen Willen nutzen, um tolle Sachen zu machen. Und ich glaube, was wir hier machen und was ich hier machen darf, auch die Verantwortung, die ihr mir jetzt gegeben habt, das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen. Und ich glaube, diese Erfahrungen kann keiner einem nehmen. Es ist, am Ende des Tages, wenn ich Opa bin, dann will ich nicht mein Leben vergleichen, was ich mir gekauft habe, sondern oder was ich habe oder nicht habe, sondern ich will vergleichen, was ich für Erfahrungen gesammelt habe. Und ich glaube, hier bei Radial habe ich eben diese Chance und die Möglichkeiten, diese Erfahrungen zu sammeln, diese Exposure auf diesen Projekten noch nicht so viele Erfahrungen bei anderen Firmen gemacht habe, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich die so in der Form nicht haben würde. Und deswegen bin ich da ein ganz großer Verfechter davon, die Chance zu nutzen. Es tut manchmal weh. Ja, es sind manchmal auch Situationen, wo man durchbeißen muss. Aber ich glaube, dass das, was da auch rauskommt, viel, viel größer ist.
Ja, also ich kann nur abschließend sagen, dass dir ein ganz großer Dank zu sagen ist. Das sage ich für meinen Mitgründer, den Wolf. Das sage ich für mich. Und ich glaube, das sage ich auch für das ganze Team. Ich glaube, du hast uns maßgeblich mitgeprägt die letzten 3 Jahre. Hast viel, viel, viel zu dem Erfolg von dem Unternehmen beigetragen. Und ich freue mich drauf, wenn es so weitergeht.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Sascha.
So, und das war mal wieder eine Teamfolge einer jungen Führungskraft bei Radial, die es geschafft hat, sehr, sehr früh Verantwortung zu übernehmen und die sich auf einem sehr, sehr guten Weg befindet, hier weiter Gas zu geben. Wie gesagt, streuen wir immer mal wieder Teamfolgen mit ein. Wir hoffen, das sagt euch zu. Und ja, wenn ihr die nächste Teamfolge beziehungsweise dann auch die nächste Folge zu einem spannenden Thema in Corporate Finance beziehungsweise Private Equity Umfeld nicht verpassen wollt, dann schaltet auch nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Finance Data People. Vielen lieben Dank.